schönen frühen Nachmittag bei den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Herbert Rachowitz. Ich hoffe, Sie haben die Audioattacke zur vollen Stunde gut überstanden. An der Technik ist Günter Friesinger und neben mir sitzt Hans Schelkshorn. Hans Schelkshorn als Philosoph arbeitet an der Theologischen Fakultät und wird mit mir eine Sendung gestalten zum Thema auch Toleranz hat ihre Grenzen. Ich muss ein wenig was erzählen darüber, wie diese Sendung, die Idee zu dieser Sendung zustande gekommen ist. Wir haben ja jetzt schon über ein Jahr lang die politische Wende, die auch entsprechend kommentiert worden ist. Wir sind noch ein bisschen hinten nach in der Wendekommentierung. Das hängt jetzt damit zusammen, dass es eine Veranstaltungsreihe gibt im Künstlerhaus einmal monatlich, die sich damit beschäftigt, was Konsequenzen dieser Wende sind, heißt Stille. In dieser Veranstaltung im vergangenen November habe ich Hans Schelkshorn mit einem Referat gehört. Worüber ging das?
Das Referat setzte sich auseinander mit dem Parteiprogramm der FPÖ und war ein Versuch, sich mit der Ideologie dieser Partei auseinanderzusetzen. Eine Sache, die für mich selbst ein Neuland war.
Für mich war das auch sehr spannend. Ich bin bei der Gelegenheit drauf gekommen, dass meine Kenntnis der ideologischen Grundlage der FPÖ völlig veraltet ist. Wie sieht das in Wirklichkeit aus, wenn man sich auf der Homepage das Programm der FPÖ mal ansieht?
Ich muss gestehen, ich habe mir das Programm schicken lassen, nicht über die Homepage runtergeladen. Und man muss zunächst zweimal blättern, um das Programm zu entdecken, weil auf dem Titelblatt ein Riesenporträt des Parteiführers aufscheint. Das Programm ist insofern perfekt gestylt. Und die inhaltliche Auseinandersetzung hat mir, muss ich gestehen, eine Menge Mühe bereitet. Überhaupt so gleichsam die ideologischen Linien freizulegen und möglicherweise auch problematische Felder freizulegen.
Zunächst einmal in meiner alten Vorstellung würde man glauben, dass im besten Fall Ungarn, Kroaten und Slowenen nicht erwähnt werden, wenn sie schon nicht beschimpft werden. Ist das der Fall?
Ja, das Überraschende ist, dass das FPÖ-Parteiprogramm zunächst mit einem Bekenntnis zu den liberalen Grundrechten einsetzt, die Freiheit des Einzelnen findet ihre Grenze in der Freiheit des Anderen. Auch dies ist noch ein durchaus aufklärerisches Konzept demokratischer Willensbildung. Allerdings kommt in dieses aufklärerische Moment nun der Begriff der Ethnie, eines Patriotismus hinein und auch der Begriff der Heimat.
Also wenn man das jetzt zurückbindet zu dem Thema, das ich angekündigt habe, Toleranz, dann sollte man also als erstes meinen, es ist durchaus ein toleranter Standpunkt, der vertreten wird, in dem gesagt wird, jede von diesen Volksgruppen hat ihre Berechtigung und wir sollen sie schätzen.
Richtig, die FPÖ hat 1997 ihr Parteiprogramm ja bekanntlich neu formuliert. Sie hat sich hingewendet zum Konzept eines Österreich-Patriotismus. Und hier wird Heimat folgendermaßen beschrieben. Unter Heimat sind die Demokratische Republik Österreich und ihre Bundesländer, die historisch ansässigen Volksgruppen Deutsche, Kroaten, Roma, Slowaken, Slowenen, Tschechen und Ungarn und die von ihnen geprägte Kultur zu verstehen. Das heißt, die FPÖ bekennt sich zu einem ethnopluralistischen Konzept von Nation und insofern findet hier eine deutliche Abgrenzung zu altnazistischen Ideologien, die also prinzipiell mit einer Begriff Herrenrasse, Unterrasse, also mit einer eindeutig qualifizierenden Unterscheidung von Ethnien arbeiten.
Und bevor das eine Werbesendung für die FP wird, wo ist irgendwie der Haken an der Sache?
Ja, ja, die ideologische Auseinandersetzung muss man auch wirklich beim Begriff der Ethnie beginnen. Man kann also nicht mit sehr pauschalen Vorwürfen, auch gegen populistische Politiken, einfach losfahren. Das Problem scheint mir darin zu liegen, dass die FPÖ einen sehr philosophisch, sagt man, essentialistischen Begriff von Ethnie entwickelt. Das heißt, es geht um einen Bestand, einen kulturellen Bestand, der mehr oder weniger unveränderbar ist, der auch autochthon verstanden wird, das heißt mit ganz bestimmten Ansprüchen auf Territorien verbunden ist. und diese gleichsam stabilen Identitäten gilt es, wie Bestände zu bewahren.
Also in Horizon und im Burgenland darfst du kroatisch sein, ja, aber im Ötztal nicht.
Ja, ob das ein FPÖ-Politiker so sagen würde, aber gleichsam als Extrapolation wird das so verstanden sein. Und der ideologische Hintergrund ist von einem französischen Journalisten, noch Philosophen entwickelt worden, Alain de Benoist, der dies, und das macht die Sache sehr schwierig in der Auseinandersetzung, auch verglichen hat mit durchaus linken Ideologien, die gleichsam in der Dritten Welt Befreiungsbewegungen unterstützen, die ebenfalls die Integrität bestimmter Ethnien gegen neoliberale Globalisierungspolitik ins Spiel bringen.
Das habe ich am spannendsten gefunden eigentlich in deinem Referat, jetzt einmal knapp und bündig gesagt, Kuba, Kubaner gegen die US-amerikanischen Imperialisten oder die indianischen Bevölkerungen gegen die Mestizen und gegen die spanische Überfremdung. Da scheint es ja so zu sein, dass die Berufung auf solche ethnischen kompakten Einheiten, meinethalben sogar essentialistische Berufung, einen Befreiungseffekt hat. Und du sagst, du weist darauf hin, dass man da sehr genau erstens mal zugeben muss, dass da eine nahe Verbindung ist, aber dann auch sehr genau zusehen muss, wo sich die Wege trennen.
Ja, die Befreiungsbewegungen der Dritten Welt, speziell in Lateinamerika, was du angesprochen hast, sind ja auch reflexiv begleitet worden durch eine Menge an Befreiungsphilosophien und Theologien. Und wenn man sich diese Debatten genauer anschaut, so merkt man doch sehr deutliche Unterschiede. Also ich verweise auf einen Autor, Raoul Fonet Betancourt, einen Exilkubaner, der zwar ebenfalls die ethnischen Kulturen als Reserven an Humanität, wie er das nennt, gegen nivellierende Tendenzen der Globalgesellschaft ins Spiel bringt, aber sehr deutlich nun macht, dass jede Kultur, auch jede Ethnie, gleichsam ihre eigene Barbarei auch hat. Keine Kultur ist gleichsam ein in sich glänzender Kristall, sondern ist immer auch ein Machtgefüge. Also die machttheoretische Selbstinterpretation von Kulturen spielt in Befreiungsphilosophien in Lateinamerika eine große Rolle. Das zweite ist auch die Insistenz auf der Freiheit des Einzelnen. Fonet Betancourt formuliert dies in Anlehnung an Sartre: Jeder hat das Recht, auch das Recht, gegen seine eigene Kultur zu revoltieren.
Das sind die Netzbeschmutzer.
Das sind, ja, von einem nun stärker essentialistisch gedachten Kultur, der Ethnie-Begriff her, sind das Netzbeschmutzer, nicht? Für lateinamerikanische Befreiungsphilosophien ist hier gleichsam die Nagelprobe von Befreiung. Wenn Befreiungsprozesse, die sich zwar auf kulturelle Einheiten auch beziehen und sie bewahren möchten, aber diese Freiheit des Einzelnen verspielen, dann ist dieser Befreiungsprozess extrem problematisch.
Also um es ganz plastisch zu sagen, im Hinblick auf Benoist, an einer Stelle sagt er, er sympathisiert durchaus mit den Indios, die von Kolumbus und den Nachfolgern ermordet worden sind. Die hätten ein Recht auf Leben gehabt. Genauso aber haben wir ein Recht auf Leben und Selbstbehauptung und deswegen Ausländer raus, beziehungsweise keine Ausländer rein, weil die bedrohen uns in unserer kulturellen Identität.
Ja, das ist eben eine extrem vereinfachende Sicht. Natürlich gibt es Grenzen auch einer kulturellen Identität, wie weit sie Erfahrungen von Fremden verkraften können, aber Kulturen sind immer ein extrem lebendiger Prozess. Und das bezeugen letztlich auch indigene Kulturen in Lateinamerika. Es gibt zum Beispiel eine Vereinigung in Ecuador, die CONAIE, die verschiedene Indio-Bewegungen versammelt, die, und das wird hier sehr deutlich, völlig unterschiedliche Interessen haben, wo bestimmte Ethnien eben an Territorien interessiert sind, andere jedoch nicht mehr. Manche Indios sind in die Städte gewandert, das heißt, hier ist ein enormer Individualisierungsschub vonstatten gegangen, manche sind auch wieder zurückgegangen. Gerade indigene Bewegungen, wie sie sich real darstellen, auch wie sie sich im politischen Feld engagieren, zeigen eigentlich diese enorme Dynamik und Beweglichkeit auch im Umgang mit ihren eigenen Traditionen und der Assimilation anderer Elemente, sodass genau diese Beispiele eigentlich eher in die andere Richtung weisen.
Wir machen jetzt ein erstes Musikbeispiel. Mit dieser Musik knüpfen wir an die Sendung von vor 14 Tagen von Elisabeth Nemeth und Günter Hefler. Die hatten einen französischen Schwerpunkt und wichtig war Idir. Idir ist ein Berber algerischer Nationalität, der in Frankreich lebt und der eine CD herausgebracht hat, die Identitäten heißt, in der er mit unterschiedlichen Künstlern, Musikern, Musikerinnen in dem Bereich von Afrika, Schwarzafrika, Arabisch-Afrika, Frankreich verschiedene Nummern einspielt. Die erste Nummer, die ich ausgesucht habe, spielt er mit einer Gruppe, die heißt Zepta. Und Zepta ist eine kabylische Gruppe, die in Toulouse ansässig ist. Und die Nummer heißt ein Mensch, also französisch ein Mensch, der keinen Bruder hat. Was soll das bloß? Ich habe noch nichts von der Architektur der Sendung gesagt, wie wir sie uns vorgestellt haben. Wir haben geradewegs hineingegriffen in das Thema Ethnopluralismus und Multikulturalität, was damit zusammenhängt, dass das auch ein Schwerpunkt von Hans Schildkorn ist. Nun ist das gerade nicht mein Schwerpunkt. Ich komme mehr von der Seite der analytischen Philosophie. Und in der analytischen Philosophie herrscht nicht in der Regel diese Interessenslage für Toleranz und für Mehrfachbedeutungen, sondern man versucht, die Sache sehr genau auf den Punkt zu bringen, sehr präzise und eindeutig Aussagen zu treffen und Kontrolle über die Gültigkeit und Schlüssigkeit von Aussagen zu treffen. Und während wir also im ersten Teil das Spektrum dessen, wofür Toleranz in Frage kommt, angesprochen haben, wird es im zweiten Teil von der anderen Seite her mal diskutiert werden, wo denn Toleranz Grenzen haben kann und in welchem Sinn der Titel der Sendung, also auch Toleranz hat Grenzen, verstanden werden kann. Die nächsten zwei Abteilungen dann, nach dem, was ich jetzt sage, werden versuchen, diesen multiplen, pluralistischen und den analytischen Ansatz ein bisschen auszutesten im Hinblick auf Toleranz. Da soll ich also jetzt beginnen über die Grenzen von Verständnis. Was stellt die analytische Philosophie für Mittel zur Verfügung, um festzulegen, wo Verständnis möglich ist und wann Verständnis überhaupt stattfindet und wo man sagen muss, nein, das verstehe ich nicht, das ist Unsinn. Dazu habe ich mir ein Beispiel zurechtgelegt, das aufbaut auf philosophischen Grundbestimmungen, die Quine und Davidson entwickelt haben, auf die ich aber jetzt nicht näher eingehe. Ich sage Ihnen ganz einfach mal das Beispiel. Sie marschieren auf der Straße in ein Geschäft, ein Computergeschäft, und irgendjemand sagt Ihnen, aha, ja, und das hat außerdem einen PCM-CIA-Anschluss. Und Sie sagen, was war das? Und er sagt, PCM-CIA, das heißt PCM-CIA. Und dann fühlen Sie sich etwas gefoppt und sagen, was soll denn das? Er erklärt mir das Wort PCMCIA oder diese Abkürzung PCMCIA, erklärt er mir damit, dass das heißt PCMCIA. Damit bin ich doch überhaupt nicht bedient, da kann ich nichts anfangen damit. Wird dir auch gegangen sein, so würde ich vermuten.
Ja, als ich deinen Text gelesen habe, war ich auch zunächst etwas verwirrt. Ich muss gestehen, ich musste den Text mehrmals lesen, um auch deine Deutungen dieses Beispiels genau zu verstehen.
Man sollte vielleicht als erstes sagen, die zunächst mal gar nicht sichtbare, aber doch sehr einschneidende systematische Konstruktion, die da drinnen steckt, ist, dass die erste Verwendung von PCMCIA steht unter Anführungszeichen. Das ist das, dass man sich darauf bezieht, da gibt es eine Folge von Buchstaben. Und die zweite Verwendung ist jetzt keine Verwendung der Folge von Buchstaben, sondern ist die Verwendung, wie man das Wort gebraucht. Der Grund, warum man sich gefoppt fühlt, ist, dass wenn man das Wort nicht zu gebrauchen weiß, dann hat man nichts davon, dass jemand das Wort gebraucht zur Erklärung der Lautfolge, der Buchstabenfolge. Das ist schon klar. Wenn man dann hört, zum Beispiel, PCMCIA steht für Personal Computer Memory Card Interface Association, dann weiß man ein bisschen mehr, da hat sich irgendjemand was gedacht, da stecken Worte hinter dem Buchstaben String. Aber von der Logik her ist es dasselbe wie im ersten Beispiel, nämlich ich gebrauche Worte, um zu erklären, was die Bedeutung einer bestimmten Buchstabenkette ist. Warum ist das wichtig im Zusammenhang mit also Verständlichkeit und Zulässigkeit, weil es die Gewichte sehr deutlich macht, wer ist zuständig fürs Verstehen, wer ist zuständig fürs Verstandenwerden und unter welchen Umständen kommt man vom Verstehen zum Verstandenwerden vielleicht. Es gibt Leute, die produzieren Buchstabenketten und die sind nicht zuständig dafür, dass sie verstehen. Da gibt es andere Leute, die verwenden Worte. Und diese Worte in der Verwendung müssen für die Leute, die so sprechen, eine Stelle in ihrem Leben haben. Die müssen eingebettet sein in ihrer Sprachkompetenz. Und wenn das der Fall ist, dann kann man sagen, sie übersetzen, sie verstehen die zunächst einmal leeren, bedeutungslosen Buchstabenketten, mit denen sie umgehen.
Ja, dass Bedeutung sich durch den Gebrauch, auch situativen Gebrauch, überhaupt erst konstituiert, ist mir bekannt vom späten Wittgenstein, von den philosophischen Untersuchungen. Kannst du vielleicht noch erklären, wie weit du dich darauf beziehst und was dann der zusätzliche Aspekt, den Davidson in diese Thematik einbringt, sein könnte?
Davidson setzt Wittgenstein voraus, das ist also ein Kontinuum. Der zusätzliche Aspekt, auch nochmal zugespitzt im Hinblick auf Toleranz, ist jetzt der folgende, dass man, wenn man so eine Folge nimmt wie PCMCIA, könnte man sagen, das kann alles Mögliche heißen. Da gibt es 5 verschiedene Deutungen, heißt dieses oder jenes. Das ist ein großer Liberalismus, der berechtigt ist, solange man nicht wirklich weiß, worum es geht, aber man hört sich entsprechend interessiert verschiedene Deutungen an. In dem Moment, in dem man versteht, was PCMCIA heißt, hat man sich festgelegt auf eine Sprachgemeinschaft im späten Wittgenstein, und diese Sprachgemeinschaft braucht man, um vom Verstehen reden zu können, und diese Sprachgemeinschaft kann man nicht beliebig wechseln. Wenn das alles und nichts heißen kann, PCMCIA, dann verbindet sich mit dieser Buchstabenkette gar nichts. Um eine stabile Bedeutung haben zu können, muss es verstanden werden und kommentiert werden können in einer fixen Sprache. Und da sind wir jetzt bei der Begrenzung der Toleranz, denn in dieser fixen Sprache ist nicht alles möglich. Wenn alles möglich wäre in einer Sprache, löst sich die Sprache auf. Es muss Sprachregeln geben, über die ich nicht hinwegsehen kann. Und an der Stelle kann man dann auch vorsehen, dass Toleranz ihre Grenzen hat. Denn wenn ich etwas nicht verstehen kann, weil ich es nicht in meine Sprache reinbringe, dann kann ich demgegenüber auch nicht tolerant sein. Das ist die Grundidee. Mhm. Ich glaube, wir sind beim nächsten Musikstück angelangt. Das ist nun eine Nummer, die heißt Exil und wird von Idir mit Geoffrey Aurier immer interpretiert.
So